ARD. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Es gibt immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler. Deshalb möchte die neue Arbeitsministerin Bärbel Baas auch Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rentenkasse integrieren, um zum einen das System zu stabilisieren und zum anderen auch gerechter zu machen. Die Frage ist das ein sinnvoller Ansatz für eine Rentenreform oder nicht? Darüber diskutieren wir jetzt in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Und hier sind erste Reaktionen zu unserem Thema.
Hallo, hier ist der Jens. Natürlich sollten die Beamten auch in die Rentenkasse einzahlen, wenigstens teilweise. Dadurch, dass sich der Lebensbaum gedreht hat und immer weniger Arbeitnehmer auf einen Rentner kommen, würde ich schon denken, dass die einzahlen könnten.
Ich denke, das löst das Problem gar nicht, weil der Altersaufbau in allen Gruppen Rentner, Selbstständige und Angestellte, Arbeiter, der gleiche ist, sodass die Einzahlungs-Auszahlungspyramide auf den Kopf gestellt ist.
Ich bin der Marvin aus Chemnitz, bin selber Lehrer, verbeamtet und halte von der Idee von Frau Baas eher wenig, weil das ist wieder mal ein verzweifelter SPD-Versuch, die Rentensituation zu verbessern.
Ich wäre der Meinung, dass auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen sollten. Denn sie kassieren genauso Rentenbeiträge wie wir.
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass es schon lange überfällig ist, dass die Beamten endlich auch mal in die Kassen einzahlen, weil die haben schon genug andere Steuervorteile. Und wir als kleinen Bürger zahlen und zahlen. Und wie gesagt, die kriegen eine hohe Pension.
Natürlich müssen die Beamten mit in die Rentenkasse einzahlen. Das ist eigentlich selbstverständlich und ganz logisch. Die erhalten Geld für ihre Arbeit, die wollen auch mal Rente bekommen. Und natürlich müssen die da eingezahlt haben dafür.
Soweit erste Reaktion unserer Hörerinnen und Hörer. Und jetzt bin ich gespannt, was unsere Experten dazu sagen. Das ist heute Abend Professor Joachim Ragnitz. Er ist stellvertretender Leiter der IFO-Niederlassung in Dresden. Schönen guten Abend, Herr Ragnitz.
Ja, schönen guten Abend auch.
Karin Sivonia ist bei uns, die stellvertretende Landesvorsitzende des Beamtenbundes und Tarifunion Sachsen e.V. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Peschke.
Anne Lange-Lüdicke, Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung, ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend auch aus Berlin.
Und Professor Peter Hahn, Leiter der Abteilung Staat im Deutschen Institut für Wirtschaft, auch in Berlin. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
So, jetzt gebe ich mal gleich eine Frage in die Runde mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Überfällig oder unfair? Was sagen Sie zum Vorschlag von unserer Bundesarbeitsministerin, Herr Ragnitz?
Also, es löst das Problem nicht, sondern verschiebt es nur. Wir haben halt diesen Altersaufbau, der dazu führt, dass wir in den 30er Jahren relativ viele Rentner und relativ wenige Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Wenn wir jetzt mehr Beitragszahler generieren über die Beamten, kommt jetzt mehr Geld rein. Aber die Beamten gehen ja auch irgendwann in Rente und dann haben wir das finanzielle Problem in der Rentenversicherung weiterhin. Ist also keine dauerhafte Lösung für dieses Problem. Zumal Beamte auch noch höhere Einkommen haben, höhere Renten, höhere Lebenserwartung haben. All das führt dann eben noch zu zusätzlichen Schwierigkeiten.
Okay, danke fürs Erste. Wir gehen da nochmal detailliert drauf ein. Frau Sivonia, Sie sind ja Beamtin. Was sagen Sie dazu? Logischerweise würde ich mal sagen.
Ich glaube, es ist sehr erwartbar, wenn ich sage, das ist weder überfällig noch fair, die Beamten da einzubeziehen. Und vor allem sehen wir auch als Beamtenbund ganz klare rechtliche Hürden, die da dahinter stehen. Ja, und tatsächlich, da schließe ich mit dem Professor Ragnitz an. Es verschiebt vielleicht ein bisschen die Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung. Jetzt löst sie über, aber überhaupt nicht.
Frau Lange-Lüdicke, was sagen Sie dazu als Vertreterin der Deutschen Rentenversicherung?
Ja, erstmal ganz grundsätzlich, die gesetzliche Rentenversicherung ist das Pflichtsystem für die abhängig Beschäftigten. Da sind einige Gruppen eben nicht mit drinne versichert. Das sind einige Gruppen der Selbstständigen, aber auch eben die Beamten. Wir wissen auch, dass das sehr, sehr schwierig sein würde, die Beamten irgendwie auch mit in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren. Wir sehen auch ganz klar, dass das nicht die finanzielle Situation in der Rentenversicherung verbessern würde. Das hat Herr Ragnitz eben auch schon angedeutet. Da würden später auch Leistungen entstehen, die dann auch eben finanziert werden müssen. Es würde natürlich aber, wenn man mal auf die Gesellschaft guckt, die Gruppe vergrößern, quasi unsere Solidaritätsgruppe, auf der diese ganze gesetzliche Rentenversicherung auch aufgebaut ist und auf die wir uns auch verlassen müssen.
Danke für den Moment. Und Herr Professor Hahn, was sagen Sie als Wirtschaftsexperte?
Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie das Ganze umgesetzt wird. Also es stimmt schon, dass wenn man es erstmal so umsetzen würde, dass Beamte genau die gleichen Ansprüche bekommen, die sie gerade aus ihren Bezügen bekommen, dass wir dann eher eine zeitliche Verschiebung hätten. Die könnte uns auch schon helfen, weil eben ja vor allem die 30er Jahre, wie angesprochen wurde, ja die vor allem die Problemjahre werden. Das heißt, wenn man das Ganze ein bisschen nach hinten verschieben könnte, wäre das schon mal gar nicht schlecht. Aber man könnte sich ja auch überlegen, die Ansprüche der Beamten etwas zu senken, wenn man diese Reform angeht, sodass man dann vielleicht schon langfristig was gewinnen könnte. Aber es kommt eben darauf an, wie man das Ganze umsetzt, auch für wen. Also deswegen ist es, glaube ich, nicht so ganz einfach, die Frage zu beantworten.
Frau Lange-Lüdecke, wie dramatisch ist denn eigentlich die Kassenlage, dass Frau Baas jetzt mit diesem Vorschlag um die Ecke kommt?
Also sagen wir mal so, ne, die gesetzliche Rentenversicherung wird ja im Umlageverfahren finanziert. Das heißt, mit den Beiträgen der Versicherten zahlen wir auch dann die Renten der Rentner aus. Da sind natürlich immer Schwankungen möglich. Das heißt, ne, die Einnahmen können in einem Jahr größer sein als die Ausgaben. Dafür bilden wir so eine sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage. Und diese Nachhaltigkeitsrücklage, ne, die darf gesetzlich in bestimmten Grenzen liegen. Wenn sie eben über eine gewisse Grenze steigt, dann müsste man den Beitragssatz senken. Wenn sie zu niedrig ist, müsste man den Beitragssatz anheben. Die ist aber aktuell noch sehr, sehr gut gefüllt. Ja, wir sind da sogar noch an der oberen Grenze. Wir sehen aber auch, ne, die Demografie, ne, die Babyboomer werden in Rente gehen. Das heißt auch, dass diese Nachhaltigkeitsrücklage sich in den nächsten Jahren rapide abbauen wird und wir auch vermutlich, ne, mit einem Beitragssatzanstieg rechnen müssen. Spätestens ab Jahr 2027 erwarten wir einen leichten Anstieg, danach einen etwas stärkeren und dann verbleibt er aber auch auf dem Niveau. Und die aktuellen Vorausberechnungen sagen im Moment auch, bis 2040 bleibt er unter 22%. Diese 22% waren früher mal so eine Grenze, so eine Maximalgrenze, über die man nicht gehen wollte. Und die würde man nach aktuellem geltenden Recht auch nach wie vor bis 2040 nicht überschreiten.
Mhm. Würden Sie uns vielleicht mal beschreiben, wie denn die Renten aufgeteilt sind? Also zum Beispiel, wie viele Rentnerinnen und Rentner jetzt eine Grundsicherung bekommen? Denn Frau Baas hat ja auch damit vor, das Rentensystem gerechter zu machen.
Also sagen wir mal so, aktuell ist die Situation bei den Älteren noch sehr, sehr gut. Wir haben unter den Rentnern, da muss man mal genau gucken, welche Gruppen guckt man an. Wenn wir die Rentner nur anschauen, da haben erhalten etwa 2,9% der Rentner auch Grundsicherung zusätzlich zu ihrer Rente. Wenn man sich die Gesamtbevölkerung anguckt, ist die Quote etwas höher. So Durchschnittsrenten, das hatten Sie, glaube ich, auch am Anfang mal gesagt, die sind nicht so hoch, ne? Also wir sagen durchschnittlich Gesamtdeutschland 1.100 Euro. Da muss man aber auch immer dazu sagen, das ist ein Durchschnitt. Da gehen natürlich auch sehr geringe Renten mit ein, die diesen Durchschnitt nach unten drücken, ne? Zum Beispiel Beamte, die einige Jahre bei uns versichert waren, erwerben ja auch Rentenansprüche und erhalten auch dann entsprechend eine sehr niedrige Rente zusätzlich zu ihren Pensionen. Und die drücken natürlich auch diesen Durchschnitt.
Nun habe ich, das darf ich jetzt mal sagen, wir haben uns vor dieser Sendung auch schon mal unterhalten, von Ihnen gelernt, dass es in Deutschland wider Erwarten jetzt überhaupt keine Mindestrente gibt, ne?
Nee, eine Mindestrente kennen wir nicht, genau.
Vielleicht erklären Sie uns nochmal, woher das dann kommt. Also man spricht ja trotzdem immer so selbstverständlich von der Mindestrente. Wir wissen eigentlich gar nicht, wovon wir reden manchmal.
Okay. Also ganz grundsätzlich, ne, die gesetzliche Rentenversicherung, die orientiert sich sehr stark an dem Erwerbsverlauf. Ne? Und wir haben eine Wartezeit. Die Wartezeit, ne, wie lange man bei uns versichert sein muss, das sind 5 Jahre mindestens, die man eben Beiträge gezahlt haben muss. Zum Beispiel aber auch Kindererziehungszeiten hat. Ne? Also wenn man 2 Kinder hat und nie bei uns versichert war, dann bekommt man auch aufgrund dieser Kindererziehung auch schon eine Rente. Und je länger man aber auch bei uns versichert ist, ne, und je höher das Entgelt, entsprechend auch umso höher die Rente. Ne? Das heißt aber, man kann nach 5 Jahren eben auch bei uns schon einen Rentenanspruch erwerben. Das sehen wir sehr häufig, dass dann die Menschen ja auch, die haben Erwerbsverläufe, die so ein bisschen variabel sind. Die werden dann mal selbstständig oder sie werden verbeamtet. Dann scheiden die aus der GAV aus und dann haben sie halt nur einen sehr geringen Anspruch bei uns. Und wir wissen aber in der Regel auch nur durch umfangreiche wissenschaftliche Studien, was dann auch wirklich noch bei den Menschen danach passiert im Erwerbsverlauf.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, wenn jetzt Beamtinnen und Beamte und auch Selbstständige in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen würden, dann würde es auf mehreren Schultern getragen werden, ne? Und wahrscheinlich dann auch stabiler werden, oder? Nicht?
Ja, ich glaube, auch das kommt ganz stark drauf an, wie man es gestaltet. Ne? Bei den Selbstständigen, das muss man auch differenziert von den Beamten betrachten. Ne? Es gibt Selbstständige, die sind in den berufsständischen Versorgungswerken versichert. Ne? Das sind zum Beispiel die Ärzte oder die Juristen. Es gibt aber eben auch eine große Gruppe an Selbstständigen, die sind in keinem System pflichtversichert. Und da sind wir in Deutschland auch eine ganz große Ausnahme. In anderen europäischen Ländern besteht eben auch eine Pflichtversicherung für Selbstständige. Und da sehen wir schon eher so einen Schutzgedanken. Ne? Die sind von einem, das sehen wir auch in Umfragen, von einem sehr hohen Risiko der Altersarmut betroffen, weil sie eben nicht ordentlich vorher auch vorsorgen. Und ne, da würde man natürlich jetzt sagen, okay, da kriegt man jetzt eine Gruppe rein, die eher vielleicht auch geringverdienend ist. Ne? Das würde jetzt finanziell für uns am Anfang, wenn man junge Selbstständige mit einbezieht, zu Einführungsgewinnen führen. Damit könnte man vielleicht diesen ersten Anstieg auch überbrücken, den ersten demografischen starken Anstieg. Ganz grundsätzlich sagen wir aber immer, je größer eben die Gemeinschaft, umso leichter lassen sich eben auch Reformen umsetzen. Ne? Das ist irgendwie, wenn alle davon betroffen sind, wenn einfach diese Solidaritätsprinzip, dann kann leichter umgesetzt werden, eben wenn die Gruppe groß ist und eben auch alle davon betroffen sind.
Deswegen kommt ja der Vorschlag von Frau Baas auch nicht von ungefähr, denn in unserer Nachbarschaft passiert das ja schon, zum Beispiel in Österreich, wir werden das nachher nochmal ausführlich uns anschauen, damit halt dieses System ja auf stärkeren Schultern steht. Vielleicht ist es an der Zeit auch mal ganz kurz aufzuklären, wie die Pension der Beamten abgesichert ist, also wie läuft das alles? Können Sie uns das mal ganz kurz erklären?
Also die Beamtenpensionen werden wie die laufenden Bezahlungen der aktiven Beamten alle aus Staatsgeldern, aus Steuergeldern finanziert. Das macht sozusagen überhaupt keinen Unterschied, ob ich diese Steuergelder sozusagen direkt auszahle oder ob ich die erst über eine Rentenversicherung umleiten würde, unter der Voraussetzung natürlich, dass die Ansprüche erstmal sich nicht ändern würden für die Beamten. Mhm. Also insofern wäre das rechte Tasche, linke Tasche, also es würde keine Auswirkung haben. Grundsätzlich ist es in den meisten Bundesländern so, dass das aus dem laufenden Haushalt finanziert wird, aus dem laufenden Staatshaushalt, Landeshaushalt. In Sachsen gibt es eine Besonderheit und wir haben hier den Generationenfonds. Da werden die Gelder für die zukünftigen Pensionen der Beamten angespart. Der ist inzwischen auch schon recht gut gefüllt, was natürlich auch immer wieder Begehrlichkeiten weckt, gegen die wir uns als Beamtenbund immer wehren, dass wir diesen Pensionsfonds sozusagen verfrühstücken für andere, für laufende Kosten, ne, dafür sind wir nicht zu haben als Beamtenbund, haben wir auch ein Gutachten dazu erstellt. Ja, und das ist eigentlich sehr vorbildlich, dass man die Gelder, die zukünftige Generationen ja belasten würden, dass man die jetzt schon anspart. Also, dass einem das bewusst ist, dass da Ansprüche entstehen, die dann daraus finanziert werden können. Also das ist sehr vorbildlich und hat Verfassungsrang in Sachsen.
Was geht in Ihnen vor oder können Sie ansatzweise verstehen, dass es scheint so zu sein, zumindest was heute hier an Meinungen bei uns eintrifft, dass die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer dafür ist, dass Beamtinnen und Beamte auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen, um dieses System zu stärken?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe so meine Zweifel, dass die Beamten die Richtigen sind, das zu stärken. Wenn man jetzt mal sieht, die Zahl der Beamten beträgt in Sachsen ungefähr 1% der Bevölkerung. Mhm. Also ist die Frage, wie viel können die da überhaupt, wenn das so wäre, wie viel könnten die beitragen für dieses ganze System? Also das ist, glaube ich, man überschätzt das. Und in der Diskussion ist immer, wir haben die Situation, es ist irgendwie schwierig mit dem Geld, es fehlt irgendwo Geld. Und dann sind immer die erste Idee ist immer, oh, wir haben da die Beamten, die haben offensichtlich, oder man meint, die haben Privilegien. Aber diese Beamtenpension muss man immer im Zusammenhang sehen, was der Beamte sozusagen dafür auch hergibt.
Was gibt er denn her?
Sein Streikrecht zum Beispiel. Er hat kein Streikrecht. Und das ist ein hohes Gut in diesem Land. Also das sollte man nicht unterschätzen, das ist nicht lapidar. Er ist auch verpflichtet, wenn er Beamter ist, immer Beamter zu sein, sich entsprechend staatstreu zu verhalten, nicht politiktreu, aber loyal gegenüber dem Staat zu sein. Mhm. Und wenn sozusagen besondere Situationen sind, ich erinnere mich zum Beispiel an Hochwassersituationen oder Ähnliches oder an die Corona-Situation, dann wird vom Beamten auch verlangt, mal außerhalb seines üblichen Dienstes zu arbeiten, woanders zu arbeiten, einzuspringen. Mhm. Der ist auch versetzungsverpflichtet. Als sächsischer Beamter in ganz Sachsen kann er eingesetzt werden. Das sind alles so Dinge, die darf man nicht vergessen in dieser ganzen Diskussion. Und man muss, glaube ich, auch sagen, wir haben bei vielen Beamten, die haben eine sehr hohe Ausbildung. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, 77% der Beamten haben einen Studienabschluss. Das heißt, die sind hochqualifiziert und haben natürlich auch, hätten auch in der freien Wirtschaft entsprechende Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also ich kann das nur schwer vergleichen. Vorhin wurde schon gesagt, dass auch in dieser Durchschnittsrente dann auch immer Minirenten einbezogen werden. Die allermeisten Beamten bringen eine lückenlose Erwerbsbiografie über ein Leben lang mit. Also die haben wirklich viele Jahre gearbeitet. Ich kenne Kollegen, die kommen ab 50 Dienstjahre.
Weil sie ja auch unkündbar sind.
Genau. Ne? Ja. Aber die haben tatsächlich 50 Jahre Dienst für den Staat geleistet. Ne?
Fühlen sie sich eigentlich privilegiert?
Nein. Nein, ich fühle mich nicht privilegiert. Ich fühle mich eher so, ja, das passt zusammen. Also das ist halt, dieses Beamtensystem hat so Vor- und Nachteile. Und es gleicht sich am Ende aus. Und man kann sich ja dafür entscheiden, dass man das eben will für sich. Oder ob man eben sagt, nein, ich fühle mich in einem anderen System oder mit anderen Berufen wohler. Ne? Also ich finde, das ist ein Stück weit eine Neiddebatte und das ist schade drum.
Herr Hahn, glauben Sie, dass Staatsdienern zu viele Privilegien eingeräumt werden? Sie sind Wirtschaftsexperte?
Ja, ich bin Wirtschaftsexperte, ich bin aber auch Beamter. Also das darf man auch nicht vergessen. Und ich würde es vielleicht nicht als Neiddebatte bezeichnen, aber eher als Verteilungsdebatte. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass man das alles, man sollte vielleicht nicht von dem Beamten oder der Beamtin sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Gruppen von Beamten. Also Professoren ist eine Gruppe, aber Polizistinnen, Polizisten ist eine andere Gruppe. Und die ja stehen auch finanziell unterschiedlich da. Deswegen finde ich diese Verteilungsfragen auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Ne? Ich glaube, wenn wir zum Hauptthema kommen, ne, was würde es überhaupt bringen, Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung oder in eine Einheitsversicherung reinzubringen, dann spielt das eben eine große Rolle. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie wir mit dieser Verteilungsperspektive umgehen und ob es Möglichkeiten gibt, vielleicht von stärkeren Schultern, sprich auch Professorinnen und Professoren, die vielleicht das mehr verdienen, auch zu erwarten, dass sie halt, privat noch vorsorgen können und man dadurch mehr beitragen kann. Das trifft übrigens auch für Leute in der gesetzlichen Rentenkasse zu. Ne? Also da kann man sich auch überlegen, ob stärkere Schultern etwas mehr dazu beitragen. Also insofern finde ich, sollte man die Debatte etwas größer führen. Ein Punkt, der ganz wichtig ist, der wurde ja gerade gesagt, in Sachsen gibt es 1% von der Bevölkerung, die Beamte sind. Im Bundesgebiet mag es etwas höher sein, aber auch da wird es nicht so sein, dass das die einzige Lösung ist für das Rentenproblem. Ne? Also es ist vielleicht ein Baustein, aber auf gar keinen Fall das Problem, was alles lösen würde.
Mhm. Frau Lang-Lüdecke, wie sehen Sie es aus Sicht der Rentenversicherung?
Ja, die Rentenversicherung, ich kann es jetzt mal nur als der Arbeitgeber zum Beispiel, der DAV Bund, die Verbeamten schon eine Weile nicht mehr. Ne? Das heißt, wir sind, also der Großteil der Belegschaft ist selber auch abhängig beschäftigt und eben nicht als Beamter hier beschäftigt. Und ich finde das auch gut so, ne? Wenn man für ein Produkt letztendlich verantwortlich ist, wo man auch von betroffen ist. Ne? Also die Beamten, die im Grunde die Gesetze auch machen, aber von der gesetzlichen Rentenversicherung eben auch nicht teilhaben an der gesetzlichen Rentenversicherung. Und das merken wir dann schon, dass dann auch oft so ein bisschen so ein Verständnis für die gesetzliche Rentenversicherung auch fehlt. Ich würde aber auch sagen, dass man also das ist nicht die Lösung für die gesetzliche Rentenversicherung, für die Finanzierung, auf gar keinen Fall. Ne? Das kann man nur quasi, man kann es umsetzen. Ich glaube, Herr Professor Werding hat auch gezeigt, wie man das umsetzen könnte, dass man eben keine finanzielle Zusatzbelastung hat. Ja, indem man, ne, das hatte, glaube ich, am Anfang auch schon mal jemand gesagt, dass man das, was man aktuell für die Pensionen ausgibt, also die Beiträge, die der Dienstherr auszahlen müsste in die gesetzliche Rentenversicherung, dass man diese dann auch wieder verwendet, um die Pensionen zu zahlen. Ne? Das wäre tatsächlich so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche, das hatten wir schon gesagt. Wahrscheinlich ist aber auch ein Ansatz, dass man mal schaut, sind die Leistungshöhe noch gerechtfertigt bei den Beamten. Wir sehen schon auch, dass da eine hohe Belastung in der Zukunft nicht nur in der GAV auf uns zukommt, sondern eben auch von den Beamten. Da sind muss ein hoher Anteil der Steuern dann auch ausgegeben werden, um die laufenden Pensionen zu zahlen. Und nicht alle Länder sind so vorbildlich und bilden eben so einen Pensionsfonds als Rücklage.
Herr Professor Ragnitz, Sie hatten vorhin gesagt, dass sich das auch nicht lohnen würde, aus finanzieller Sicht, die Beamten in die gesetzliche Kasse einzahlen zu lassen. Ich greife jetzt mal dem Beispiel Österreich vor, die seit 2005 das Rentensystem reformiert haben und wo klar ist, dass es ein ganzes Berufsleben braucht, um das Ganze zum Laufen zu bringen und dass es ja eigentlich fast klar ist, dass der Staat so lange dann auch weiterhin die Beamtenpension übernehmen müsste. Oder sehe ich das falsch?
Ja, also das österreichische Rentensystem ist in vielen Fällen nicht vergleichbar mit dem deutschen. Da kann man also nicht unbedingt so, wie es heute häufig gesagt wird, na, wir nehmen irgendwas von Österreich oder sowas. Und da wäre beispielsweise diese Beamten in der gesetzlichen Rentenversicherung dort eben auch mit drin. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ein Punkt aber, der glaube ich wichtig ist, ist, wir brauchen ja nicht überall zu verbeamten. Das wäre ja im Grunde die einfachste Lösung. Warum müssen Lehrer verbeamtet sein? Warum müssen... weiß nicht, wo es da überall noch...
Ganz heißes Eisen, ne?
Ja, aber ich meine, das ist der einfachste Weg. Die Leute, die jetzt verbeamtet werden, wenn man die halt als Tarifbeschäftigte einstellt, dann hat man sie automatisch auch in der gesetzlichen Rentenversicherung drin. Eine Verbeamtung ist sicherlich nötig bei der Polizei, bei der Justiz, möglicherweise auch bei bestimmten hoheitlichen Aufgaben, die in Ministerien gemacht werden, bei der Finanzverwaltung oder sowas. Aber in vielen Bereichen ist das eben nicht der Fall. Und das genau hat Österreich nämlich auch gemacht. Die haben halt, als sie das 2005 da eben eingeführt haben, gesagt, naja, wir verbeamten auch nicht mehr so viel. Und naja, dann hat man das Problem quasi indirekt dann auch
aber bei
gelöst.
Uns geht ja der Trend in quasi entgegengesetzte Richtung, gerade was Lehrerinnen und Lehrer anbelangt. Da wird jetzt gerade verbeamtet, was das Zeug hält, damit die Anwärterinnen sozusagen da bleiben, ne, im Land bleiben.
Ja, das ist auf der einen Seite...
Verzweiflungstat.
Sozusagen. Ja, auf der einen Seite ist es, sagt man halt, wir sind in Konkurrenz am Arbeitsmarkt und wollen die Leute halt hier kriegen, weil Beamte, die zahlen halt keine Rentenversicherungsbeiträge, keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge, werden bei der Krankenversicherung begünstigt. Und das ist natürlich erstmal attraktiver für angehende Lehrer. Und für den Staat ist es erstmal auch günstiger, irgendwie einen Beamten zu haben, weil diese ganzen Pensionslasten, die fallen ja erst in weiter, weiter Zukunft an. In Sachsen vielleicht nicht, wegen Generationenfonds, aber überall sonst, wo das eben keinen Generationenfonds gibt, ist so ein Beamter erstmal günstiger, weil eben keine Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden müssen. Und damit, naja, macht es der Staat sich dann auch ein bisschen einfach, weil er die Kosten einfach in die Zukunft verschiebt und dann sind die erstmal nicht mehr da.
Aber das ist vielleicht mal kurz eine Sache zu sagen. Es ist, man kann auch Arbeitsstätten anders attraktiv machen. Also es wäre auch die Möglichkeit, dass man die Gehälter für Lehrer oder die Arbeitsbelastung für Lehrerinnen und Lehrer runtersetzt, aber dafür eben die Verbeamtung weglässt. Ne? Also das Gleiche gilt auch für uns als Professorinnen und Professoren. Also da gibt es schon auch andere Wege. Man muss das nicht über die Alterssicherung machen. Ne? Und es gibt auch Vorteile, wenn man im gleichen System wäre, wenn man eben ja mehr zwischen Sektoren oder Berufen auch hin und her wechseln kann. Das sieht man schon auch, dass es nicht so einfach ist, aus einer Verbeamtenstellung geht man eben nicht so schnell dann in die Wirtschaft, wo das vielleicht ganz gut wäre, auch diese Fluktuation zu haben. Also es gibt schon über das Rentensystem hinaus gibt es schon auch Vorteile, wenn man in einem System die Leute reinstecken.
Ist denn Ihrer Meinung nach das Beamtensystem überhaupt noch zeitgemäß?
Also ich glaube in gewissen Weisen auf jeden Fall, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, die hoheitlichen Aufgaben, Polizei ist immer das erste Beispiel, was einem einfällt, das halte ich für ganz wichtig, dass das direkt über vom Staat auch kontrolliert wird und dadurch im Beamtensystem drin ist, aber in anderen Bereichen eben nicht so. Ja, also da finde ich, es ist richtig, dass man Österreich und Deutschland nicht immer vergleichen kann, aber den Weg, den Österreich da gegangen ist, den finde ich, kann man sich schon als Vorbild sehen und das ist politisch sicherlich nicht einfach gewesen und aber könnte man sich überlegen, ob man das macht.
Herr Ragnitz, wenn Sie so große Zweifel hegen, ob das richtig ist oder beziehungsweise ob sich das finanziell lohnt, Beamtinnen und Beamte mit in die gesetzliche Kasse zu nehmen, was würden Sie denn vorschlagen, wie man das Problem lösen könnte?
Also das große Problem ist ja die absehbare Schieflage in der gesetzlichen Rentenversicherung, so ab 2030 etwa. Und Teile der Politik sagen halt, wir wollen bei den Rentnern irgendwie nicht anfassen. Also Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48%.
Das, also diese Haltlinie, was ja schon wenig genug ist, ne?
Ja, gut, kann man drüber streiten, ne? Aber also 48% Stabilisierung und das bedeutet dann aber, dass die steigenden Kosten aufgrund der zunehmenden Fallzahlen dann bei den entweder bei den Beitragszahlern landen, also Beiträge müssten irgendwann angehoben werden. Die Frau Lange-Lüdecke hat ja eben gesagt, bis 22 bis 2040 liegt das dann so eben bei 22%. Ja, derzeit sind es aber eben nur 18,6%. Ne? Also so gesehen ist das schon mal ein deutlicher Anstieg, der da drin ist. Und ab 2050 geht es dann tendenziell noch mal weiter hoch. Ne? Also es ist jetzt auch nicht richtig, einfach nur bis 2040 zu schauen. Naja, oder, und der Steuerzahler ist ja auch noch belastet, weil über die verschiedenen Bundeszuschüsse geht da ja auch noch jede Menge Geld aus dem Bundeshaushalt mit rein. Das heißt, für meine Begriffe wäre es klug, halt diese unabweisbaren Kosten der, der Alterssicherung, die jetzt auf uns zukommen, aufzuteilen. Wie das in der Rentenversicherung früher auch üblich war, über den Nachhaltigkeitsfaktor, dass man also sagt, ein Teil zahlen die Beitragszahler über höhere Beiträge, ein Teil zahlen aber auch die Rentner über geringere, also über eine Absenkung des Rentenniveaus, nicht der Renten, sondern des Rentenniveaus. Und ich glaube, diese Lösung, wo man beide Gruppen etwas belastet, ist so für meine Begriffe immer noch das Gerechteste, auch wenn es dann nur eine Kompromisslösung ist.
Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt. Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Kasse integrieren. Ist das ein sinnvoller Ansatz für eine Rentenreform oder nicht? Uns interessiert Ihre Meinung und Katrin Tominski aus der Dienstags direkt Redaktion ist jetzt bei uns mit den Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer.
Ja, Sina, unsere App explodiert förmlich. Ganz viele Menschen schreiben uns, Herr Patzig zum Beispiel. Er schreibt, natürlich sollten die Beamten einzahlen, damit alle was davon haben und der Staat entlastet wird. Und zwar je eher, desto besser, damit unsere Kinder und Enkel eventuell auch etwas Rente bekommen. Denn diese scheint ja gerade offensichtlich in Gefahr bei diesem riesigen Defizit und den geburtenschwachen Jahrgang plus Inflation, die jetzt gerade aktuell sind. Dann schreibt uns ein anderer Hörer und sagt, ja, Beamte sollten wie in Österreich ebenfalls in die Rentenkasse einzahlen. Eine weitere Rückmeldung sagt, ja, wenn die Beamten mit einzahlen würden, würde die Rentenkasse auch nicht gerettet werden. Es sollte lieber die Beitragsbemessungsgrenze wegfallen und eine höhere Grundrente eingeführt werden.
Vielleicht kann ich jetzt hier auch gleich mal dazwischen gehen und fragen, was eine Beitragsbemessungsgrenze überhaupt bedeutet. Frau Lang-Lüdecke, Sie vielleicht?
Genau. Also die Beitragsbemessungsgrenze zeigt an, bis zu welchem Beitrag Einkommen, bis zu welchem Einkommen man Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlt. Ich muss gerade mal nachgucken, die liegt aktuell, nicht dass ich jetzt hier
kann
was
Ihnen
Falsches
helfen,
sage,
bei 8.050
Euro pro Monat ja. Und zwar mittlerweile auch gesamtdeutsch. Ne? Früher gab es unterschiedliche für die Ost neuen Bundesländer, genau. Und bis zu diesem Einkommen zahlt man Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung und darüber hinaus zahlt man keine mehr. Im Vergleich zur Krankenversicherung, da kennt man das auch, da liegt es allerdings ein bisschen geringer.
Würde das was bringen? Herr Rangnitz, Sie wollten was sagen?
Ja, man muss dazu sagen, man zahlt Beiträge bis zur Beitragsbemessungsgrenze und kriegt dann eben auch dafür sogenannte Renten, also Entgeltpunkte, Rentenpunkte sozusagen gutgeschrieben. Mhm. Wenn man das halt hochsetzen würde oder ganz sein lassen würde, würde man aber auch höhere Rentenansprüche dadurch erwerben, weil ja mehr Geld eingezahlt worden ist. So gesehen ist dann zwar kurzfristig mehr Geld in der Kasse, längerfristig läuft das aber darauf hinaus, dass man wieder höhere Auszahlungen hat. Und dementsprechend
aber wenn mehr Menschen einzahlen, die gut verdienen, dann, ich habe jetzt hier keinen Taschenrechner dabei, dann scheint es mir so zu sein, dass dann auch sozusagen die Zahlen steigen und dass das Volumen steigt.
Der Punkt ist wichtig, der gerade gemacht wurde. Ne? Also es kommt darauf an, ob die Ansprüche damit auch steigen. Ne? Und wenn die Ansprüche auch steigen, dann ist es ein zeitlicher Verschiebebahnhof. Der kann hilfreich sein, wenn wir eben in den 30er, 40er Jahren vor allem das Problem haben und da die Renten noch nicht ausbezahlt werden. Das heißt, dass dann erst in 20, 30, 40 Jahren quasi die Kosten auf uns zukommen würden. Das heißt, das kann tatsächlich günstig sein. Aber irgendwann wird das Geld ausbezahlt werden müssen. Die Alternative wäre, und da kann man auch wieder ins Ausland gucken, da gibt es Beispiel Schweiz zum Beispiel die Situation, dass es keine oder die keine Bemessungsgrenze gibt, aber es gibt gedeckelte Renten. Also das heißt, da ist dann eben nicht so, dass man für jeden dann Franken, den man einzahlt, die gleiche Rentenrate rausbekommt, sondern eben, dass es dann für besonders hohe Einkommen gedeckelt. Ja. Ne? Also das heißt, dann gibt es eine Umverteilung.
Wäre das nicht was?
In der Schweiz läuft das so, ne? Da zahlen quasi alle Einkommen ein, aber ab einem gewissen Einkommen werden die Ansprüche dann eben etwas gedeckelt. Das heißt, man hat da eine starke Umverteilung im Rentensystem. Bei uns findet die Umverteilung im Steuersystem statt. Das hat man in der Schweiz nicht so, ne? Da ist die Umverteilung eben in dem Alterssicherungssystem. Bei uns findet sie im Steuersystem statt, hat eben auch den Vorteil, dass im Steuersystem alle drin sind. Und würde man die Umverteilung bei uns in der gesetzlichen Rentenversicherung machen, kommen wir genau wieder zu dem Ausgangsthema. Wir haben halt nicht alle bei uns versichert. Das heißt, Umverteilung wäre dann nur innerhalb der versicherten Gruppen möglich. Wenn man die Beitragsbemessungsgrenze anhebt, darf man nicht vergessen, ne, die Rentenanpassungen, die orientieren sich auch an der Entwicklung des Durchschnittsentgelts. Und würde man die Beitragsbemessungsgrenze anheben, dann würde im nächsten Jahr auch das Durchschnittsentgelt steigen. Das heißt, wir hätten so einen einmaligen Effekt, dass wir einen sehr hohen Anstieg der Renten hätten. Das heißt, wir hätten dann im nächsten Jahr, im darauffolgenden Jahr, einfach auch sehr hoch, also einen Anstieg der Ausgaben. Ne? Neben denen, dass langfristig auch die Anwartschaften steigen. Ne? Langfristig ist sowieso mehr oder weniger, wenn wir bei dem beitragsäquivalenten System bleiben, ne? Also die Beiträge auch entsprechend Leistung erwerben.
Also es ist gar nicht
langfristig,
so eine gute Idee, die Gutverdiener mit reinzunehmen. Verstehe ich das richtig?
Also diesen Effekt kann man ja ausschließen, indem man die Rentenanpassungsformel da eben verändert. Ne?
Das könnte man tun.
Ja, klar. Also aber ich glaube, was einen gewissen Charme hat bei diesem Schweizer Modell, ist, dass man halt Gelder dort irgendwie freimachen kann, die man dann dazu verwenden kann, Leute mit sehr, sehr geringen Rentenansprüchen und sonst keinen weiteren Einkünften dann eben auch aufzustocken. Also wir werden das Problem von wachsender Altersarmut bekommen, und wenn man es erreicht, halt oben ein bisschen, also so eine Umverteilung von den ganz oben zu den ganz unten dann irgendwie hinzukriegen, ist das, glaube ich, etwas, was halt, naja, einen gewissen Charme hat. Bloß man darf sich nicht vormachen, also es ändert dann nichts an den Durchschnittsrenten, wenn man diese Umverteilung innerhalb des Rentensystems.
Aber man muss ja auch konstatieren, das Solidaritätsprinzip gilt ja im Moment nicht für alle.
Ja, es sind ja nicht alle damit dabei. Also genau. Das hatten Sie eben schon angesprochen, die ganzen berufsständischen Versorgungswerke, also für Ärzte, für Rechtsanwälte, Steuerberater und sonst was, da gelten eigene Systeme. Also da kann man natürlich auch drüber reden, dass man das irgendwie versucht zu ändern. Aber auch da hat man immer wieder das Problem, also diese Integration der verschiedenen Systeme ist schwierig, weil diese berufsständischen Versorgungssysteme sind typischerweise als Kapitaldeckungsverfahren, nicht als Umlageverfahren organisiert. Man kann das alles irgendwie machen, ist aber schwer.
Ist trotzdem irgendwie schwer zu verstehen, dass gerade gut verdienende Gruppen, also da reden wir von Steuerberatern, von Architekten, von Ärzten, die ihre eigenen Versorgungswerke haben, halt nicht mit oder dieses Solidaritätsprinzip nicht mittragen.
Ja, das ist halt so gewachsen über die letzten, weiß nicht, 100 Jahren. Ne?
Also, ja. Aber wenn wir jetzt gerade hier sind, um zu überlegen, wie man so ein Problem lösen kann, ist das doch ein Gedanke wert. Auch da mal drüber nachzudenken.
Jetzt ist Stille hier, weil man kann drüber nachdenken. Also ich muss gestehen, ich habe darüber noch nicht nachgedacht, deswegen fällt mir da jetzt auch keine Antwort ein. Aber möglicherweise gibt es da eine Diskussion auch zu in Fachkreisen, die ich jetzt gerade nicht kenne. Ich weiß nicht, ob Herr Hahn
ist das schon wieder da? Noch nicht?
Auch nicht, okay.
Er ist uns aus der Leitung gefallen. Wollen wir bitte?
Also vielleicht nochmal genau zum Umverteilen. Ne? Also je mehr man umverteilen möchte innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, ich hatte auch nochmal nachgeschaut, wir haben einfach keine hohen Renten bei uns. Ne? Wir haben nur einen sehr geringen Anteil an Versicherten, die überhaupt eine Rente bekommen, die größer als 2000 Euro im Monat ist. Das sind in den alten Bundesländern nur 13% der Männer und in den neuen Bundesländern etwa 8% der Männer. Bei den Frauen noch viel weniger. Ne? Das heißt, da ist eigentlich gar nicht viel Luft, von diesen Rentnern umzuverteilen.
Was ist denn die höchste Rente, die Sie aus der gesetzlichen Kasse zahlen?
Oh, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber da müssten Sie einfach mal überlegen. Man kann ungefähr 45 Jahre einzahlen, man kann ungefähr 2 Entgeltpunkte erwerben. Das sind dann 90 Entgeltpunkte, 90 mal 40 sind 3.600, genau, 3.600 Euro etwa. Aber das finden wir bei uns
schnell
nicht.
Schnell gehen, ne? Kann man Renten berechnen.
Genau, ne? Genau. Das finden Sie bei uns nicht, weil niemand steigt so früh schon quasi mit der Beitragsbemessungsgrenze ins Gehalt ein. Ne? Also das sind dann ja Erwerbsverläufe, die mit 20 starten und dann direkt so ein hohes Einkommen haben. Okay, solche Renten haben wir nicht.
Danke erstmal für den Moment, Katrin. Gibt es noch mehr Anmerkungen?
Ja, diese Frage, mehr Leute reinzunehmen in die gesetzliche Krankenkasse, also nicht nur die Beamten, gesetzliche Rentenversicherung, also nicht nur die Beamten, sondern auch selbstständige Handwerker, Ärzte, das kommt auch hier über unsere Leitung, über unsere App. Es schreibt uns nämlich ein Herr, man sollte unbedingt alle in die Rentenkasse einzahlen lassen, also Beamte, Handwerker, Ärzte, Selbstständige, Juristen und so weiter. Und das sollte auch nicht nur für die Rentenversicherung gelten, sondern auch für die Krankenversicherung, wo ja die Probleme ähnlich gelagert seien, da auch die Krankenkassen mit Defiziten zu kämpfen haben. Und er schlägt deswegen vor, auch Ähnliches oder ähnliche Überlegungen in Sachen Krankenkassen walten zu lassen und merkt an, dass auch dort für den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung, für Geschäftsführung, Marketing, Werbung und so weiter ganz viel bezahlt wird, und zwar von ganz vielen Krankenkassen, die nebeneinander laufen, das müsse wohl alles nicht sein. Und auch da könne man über Veränderungen nachdenken. Des Weiteren hat uns Ingrid Dessler aus Dresden geschrieben, und sie schreibt wahrscheinlich stellvertretend für viele Leute, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Sie schreibt nämlich, dass sie in der DDR Diplomlehrerin für Hörgeschädigte war und 41 Jahre gearbeitet hat. In der BRD hat sie nur eine VBL-Rente von 4 Jahren anerkannt
bekommen. Was ist das nochmal?
Das ist die Zusatzversorgung für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst.
Ah ja, okay.
Also eine Zusatzrente. Und das ist für sie, jetzt ist sie 81 Jahre, wohl ein erheblicher und auch als sehr ungerecht empfundener Verlust. Und ganz ähnlich schreibt uns auch Reingard Böhmer aus Bautzen. Und sie schreibt, sie war 1990 Lehrerin und Schulleiterin, aber zu diesem Zeitpunkt schon zu alt, um verbeamtet zu werden. Ihre Stellvertreterin war jünger und sie erhielt noch diese Verbeamtung. Und das macht sich jetzt im Geld bemerkbar. Und zu DDR-Zeiten war das ganz anders geregelt. Die Leistung wurde über Steigerungsstufen anerkannt. Und sie hat gesagt, sie sieht diese Herabminderung als Fehler im Einheitsvertrag an, weil das Gleichheitsprinzip verletzt wird. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das sollte eigentlich so sein. Dann schreibt uns noch jemand, ich bin sehr dafür, die Beamte in die Renten einzahlen zu lassen, schon aus Gründen der Gleichberechtigung. Ja, und jemand anders sagt, Beamte zahlen in eine Pensionskasse ein, wovon auch ihre Pension bezahlt werden sollte. Wenn der Staat diese Gelder anderweitig verwendet, so ist das nicht die Schuld des Beamten. Die Bösen sind nicht die Beamten, sondern die Andersverwender. Ja, das wäre natürlich jetzt die Frage, ob das dann auch so ist.
Also wir Beamte zahlen nicht in eine Pensionskasse ein. Ich vermute, dass der Hörer hier meint, diesen Generationenfonds, der staatlicherseits sozusagen aufgefüllt wird.
Okay, so, und wir hatten ja gesagt, wir gucken mal, was unsere Nachbarn so tun in Sachen Rente und was man sich da eventuell abschauen kann. Über die Schweiz haben wir schon gesprochen. Neueste Nachrichten aus Dänemark besagen, dass dort das Parlament die Rente ab 70 schon mal beschlossen hat und dass zumindest ab 2040 wird es dort soweit sein und dass auch Politikerinnen und Politiker dort in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen werden. So, jetzt schauen wir nach Österreich. Das funktioniert dort schon seit 20 Jahren, seit 2005. Dort zahlen sowohl Beamte als auch Selbstständige in die gesetzliche Rentenkasse ein und es scheint zu funktionieren. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche gesetzliche Rente in Deutschland 1.120 Euro, wie die Deutsche Rentenversicherung das angibt. Zur Einordnung, das Statistische Bundesamt beziffert 1.250 Euro im Monat als Armutsgrenze. In Österreich erhielten Rentner und Rentnerinnen hingegen durchschnittlich 1.646 Euro pro Monat, also deutlich mehr. Herr Rangnitz, jetzt ist Ihr Moment gekommen.
Ja, also ich hatte ja eben.
Sie sind semi-begeistert vom. Sie sagen, man kann das nicht vergleichen und man kann sich das nicht einfach so abgucken. Warum geht das nicht? Warum können wir nicht einfach genauso handeln wie die Österreicher?
Also fangen wir mal bei den beiden Zahlen an, die Sie eben hatten. Also die unterschiedliche Rentenniveauhöhe. Ja. Da muss man sehen, in Deutschland hat man einen Anspruch nach 5 Jahren, in Österreich erst nach 15 Jahren. Und die Frau Lange-Lüdecke hat ja darauf hingewiesen, in diesen Durchschnittsrenten sind halt sehr, sehr viele drin mit sehr, sehr geringen Renten an. Ansprüchen an die gesetzliche Rente, weil sie eben noch eine Beamtenpension drauf haben oder irgendwie Mieteinnahmen oder sonst was. Ne? Also das heißt, also es sind halt nicht unbedingt durchschnittlich, also ist nicht unbedingt repräsentativ für einen ausschließlich in einer gesetzlichen Rentenversicherung versicherte Person. Während es in Österreich einfach gibt es zwar auch solche Fälle, aber insgesamt sind diese ganz niedrigen Renten wegen dieser längeren, höheren Pflicht, also dieser Zeitdauer, die man da aufweisen muss, sind erstmal diese ganz niedrigen Renten nicht da. Das ist das eine. Und das zweite, was man sehen muss, ist, dass eben auch in Österreich die Rentenversicherungsbeiträge höher sind. Ich glaube, sie liegen irgendwie so in der Größenordnung 22% oder sowas.
22,8%. Also wobei der Arbeitgeber 12% bezahlt und der Arbeitnehmer 10%.
Ja, gut, aber ich meine, das ist ja grob gesprungen, weil das sind alles Arbeitskosten, die da quasi irgendwie da eingerechnet werden. Aber daran sieht man schon, wenn man halt eben wie höhere Beiträge zahlt, kann man dadurch auch höhere Renten finanzieren. Ich glaube, die Österreicher kriegen sogar 14 Mal im Jahr ausgezahlt, nicht nur 12 Mal wie bei uns. Da spielt dann eben auch noch eine Rolle. Und das sind alles so Faktoren, die da eben drauf hinauslaufen, dass man halt sehen muss, das, was die Österreicher machen, ist schön und gut, aber es hat seinen Preis und diesen Preis zahlen wir in Deutschland eben nicht.
Okay, was bedeutet das denn nun mal in der Praxis, weil Sie sagen, in Österreich muss man 15 Jahre für die Rente arbeiten und bei uns bekommt man schon nach 5 Jahren Rente. Was würde es bedeuten, wenn wir das ändern würden im Alltag?
Naja, es würde bedeuten, dass eine ganze Masse Leute, die halt relativ wenig, also an diesen Zurechnungszeiten oder wie es genau heißt, weiß die Frau Lange-Lüdecke genau besser. Also wenn die nicht aufbringen und keine Rentenansprüche erwerben in dieser Zeit, würde möglicherweise dann auch, würden den Leuten die Renten fehlen. Das würde unter Umständen dazu führen, dass halt die Altersarmut zunimmt. Also gerade diejenigen, die sehr geringe Rentenansprüche haben, fallen dann quasi aus der gesetzlichen Rente ja raus.
Darf ich jetzt mal in die Runde fragen, weil es da wirklich unterschiedliche Sichtweisen gibt. Frau Lange-Lüdecke, wie beurteilen Sie das Rentensystem? Wir haben gesagt, alles hat seinen Preis, bekommen über 40% mehr Rente, aber halt erst nach 15 Jahren und Sie müssen mehr Beiträge bezahlen und so weiter. Wie sehen Sie das?
Ja, genau. Wir werden ja im Moment sehr gerne mit Österreich verglichen, vor allem eben wegen der höheren Rentenleistung.
Ja.
Genau, und was Herr Ragnitz eben auch schon sagte, dahinter liegen eben höhere Beitragssätze, höhere Bundeszuschüsse und eben auch diese 15 Jahre Wartezeit. Jetzt darf man aber nicht vergessen, diese 15 Jahre Wartezeit in Österreich, alle sind nicht im gleichen System, aber sind im Alterssicherungssystem drin. Das heißt, wenn ich da Wechsel habe zwischen einer abhängigen Beschäftigung und einer selbstständigen Beschäftigung, dann zählt das trotzdem zu den 15 Jahren. Wenn wir das jetzt in Deutschland übertragen würden und wir hätten jemanden, der wechselt nach 14 Jahren abhängige Beschäftigung in die Selbstständigkeit, dann würde er sämtliche Beiträge, die er bei uns gezahlt hat, wieder ausbezahlt bekommen, aber er würde keine Anwartschaften erwerben. Das heißt, das funktioniert im Grunde nur in einem System, wo sie auch wieder alle wenigstens sich gegenseitig die Zeiten anerkennen.
Aber das ist doch gut.
Ja, das kann man natürlich machen, genau. Aber das würde bei uns, das könnte man nicht übertragen. Das wird in Deutschland immer mal wieder diskutiert, ob man die Wartezeit eben auch erfüllt. Mhm. Und da würde ich echt vorwarnen, weil wir eben so Lebensverläufe haben, die einfach verschiedene Wechsel haben, verschiedene Statusse. Ne? Mal sind sie abhängig beschäftigt, mal sind sie selbstständig. Wenn sie verbeamtet sind, dann wechseln sie in der Regel nicht mehr zurück. Aber ne, auch das kann ja dauern, dass man erst später verbeamtet wird und vorher vielleicht abhängig beschäftigt war. Und das muss irgendwie alles miteinander koordiniert werden.
Wir haben noch ein seltsames Geräusch in der Leitung.
Hören Sie mich jetzt wieder?
Ja, Herr Professor Hahn, sind Sie wieder da?
Ja, das tut mir gefallen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Also ich habe das meiste auch gehört, was gesagt wurde, aber irgendwie konnte man mich nicht hören.
Ja, bitte.
Also genau, das ist ein Punkt, der extrem wichtig ist und eben ein Vorteil, der jetzt über die finanzielle Geschichte hinausgeht, warum eine Integration von Selbstständigen und Beamten eben ein Vorteil wäre, dass der Wechsel einfacher ist. Ne? Und das ist nicht zu unterschätzen, auch für weitreichende Reformen im System, weil man dann alle Gruppen, alle Bevölkerung, die ganze Bevölkerung erreichen könnte. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ne? Ansonsten die Punkte, die gerade genannt wurden, ist völlig richtig. Deutschland und Österreich schwierig zu vergleichen. Eine Sache darf man auch nicht vergessen, die österreichische Demografie ist jünger. Das heißt, der demografische Wandel ist dann ein paar Jahre hinter Deutschland zurück. Das heißt, die höheren Probleme werden erst in 10 Jahren da kommen, die wir heute schon sehen. Das heißt, es ist nicht so einfach, das da zu sagen, dass in Österreich das Paradies ist, dass wir das auch in Deutschland so implementieren sollen, dass das funktioniert. Eben.
Aber trotzdem muss man noch eine Zahl nennen, die fand ich auch sehr interessant. 94% aller Erwerbstätigen zahlen in Österreich ein, im Vergleich zu Deutschland, das sind es nur 79%. Also 21% zahlen nicht ein.
Ja, aber das ist ja genau das Thema, was wir heute haben. Das zeigt das ja eben sehr gut. Ne? Also, dass wir in Deutschland mehr unterschiedliche Systeme haben. Es ist ja nicht so, dass diese 21%, von denen Sie gerade gesprochen haben, gar keine Altersvorsorge haben. Die haben das eben in anderen.
Nee, richtig, die haben ihre eigenen Vorsorgesysteme.
Ja.
Mhm. Okay. Herr Professor Hahn, wie beurteilen Sie denn jetzt, sag ich mal, das österreichische System, was kann man sich abgucken, was nicht? Würden Sie grundsätzlich sagen, man kann es nicht vergleichen, das sagt sich immer so schnell, aber Sie machen ja doch einiges anders, vielleicht sogar besser. Was könnte man sich da rauspicken?
Also was ich da relativ überlegenswert finde, ist die tatsächliche Mindestrente, die es im österreichischen System gibt. Es wurde gesagt, dass man mindestens 15 Beitragsjahre haben muss, aber wenn man die hat, dann bekommt man eine Mindestrente. Und die ist ähnlich wie das, was bei uns über die Grundsicherung im Alter bezahlt. Ja, also das kann man eigentlich vergleichen, aber es ist im gleichen System drin. Und das hat einen großen Unterschied, wenn man dann eben die Anträge, die man im deutschen System bei der Grundsicherung, das ist eben nicht ähnlich wie beim Bürgergeld, beantragen muss, das ist eben deutlich komplizierter als das im österreichischen System über das Rentensystem zu machen, wo man eine Mindestrente bekommt. Ne? Und das halte ich eigentlich für ein sehr intelligentes System, wenn man damit eigentlich Altersarmut relativ gut bekämpfen kann. Ne? Also das, weil man da eben eine Mindestrente setzen kann, die eine gewisse Höhe hat. Das ist eine Maßnahme, die ich eigentlich sehr intelligent finde und die man ins deutsche System eigentlich übertragen könnte. Wir sind mit der Grundrente ja ein Stück in diese Richtung gegangen. Nur bei der Grundrente haben wir eben nicht die 15 Jahre als Bezugsgröße, sondern 33 Jahre. Das heißt, da muss man deutlich länger einzahlen, um auf eine Aufstockung der Rente zu kommen. Aber letztendlich ist das vielleicht ein Schritt, den wir in diese Richtung gegangen sind. Das könnte man auch weiter fortsetzen, weil wir dann tatsächlich eine Versicherungsleistung, eine Sicherungsleistung des Rentensystems auch integrieren könnten, was natürlich wichtig ist.
Herr Professor Ragnitz, Sie sinnieren gerade so über das, was Herr Professor Hahn gesagt hat. Was sagen Sie dazu?
Ich meine, wenn man eine Mindestrente macht, ich sehe die Vorteile, aber man müsste dann auf jeden Fall dann auch sagen, naja, Leute, die es eigentlich nicht nötig haben, weil sie eben Einkommen aus Vermietung haben oder aus Zinseinkünften haben oder von mir aus eine Beamtenpension, wenn es die dann noch gibt, hätten, dass man das dagegen rechnen müsste. Ich weiß nicht, ob die Österreicher das machen, aber jetzt einfach zu sagen, wir sollten jetzt eine Mindestrente haben und die kommt dann auf irgendwelche sonstigen Einkommensansprüche noch drauf, womöglich auch noch Einkommensansprüche des Partners, wenn man dann die Rente im Haushaltskonzept irgendwie betrachtet. Da glaube ich, wäre ich eben sehr vorsichtig, jetzt einfach nur zu sagen, wir übernehmen das, ohne jetzt so eine sonstige Bedürftigkeitsprüfung quasi zu machen.
Ja. Herr Professor Hahn.
Da stimme ich Ihnen zu. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, dass wir mit der Grundrente da einen Schritt gegangen sind. Und in der Grundrente passiert ja genau dieses. Ne? Also im österreichischen System, so wie ich das weiß, gibt es keine Anrechnung über den Haushalt, aber über andere Einkünfte auf der individuellen Ebene gibt es schon. Ne? Mhm. Aber im Haushaltskontext haben wir das ja über die Grundrente eingeführt. Und damit könnte man das letztendlich sicherstellen.
Ja. Und in Österreich, das hatten Sie vorhin schon gesagt, wird weniger verbeamtet. Um nochmal auf den Kern unseres Themas heute zurückzukommen, sollen Beamte mit in die Rentenkasse einzahlen. Wie haben das die Österreicher geschafft? Was wissen Sie das zufällig?
Also soweit ich informiert bin, sagen die halt, naja, Verbeamtung nur wirklich in den Bereichen, die hoheitlich relevant sind, also Justiz, Polizei, Finanzverwaltung, aber nicht bei Lehrern, Professoren und was man früher hier ja auch noch gemacht hat, Postbeamte oder sowas, gibt es inzwischen nicht mehr, aber ich meine, das sind solche Fälle, wo man sagen muss, da braucht man eben keine Verbeamtung.
Mhm. Nur mal so für den Fall, rein theoretisch mal durchdacht, wäre es denn überhaupt möglich, innerhalb eines bestehenden Beamtenverhältnisses die Absicherung oder die Einzahlung in eine Rentenkasse zu ändern? Oder kann man das erst bei neuen Verbeamtungen machen?
Also Sie können natürlich sagen, halt, wir machen so einen Stichtag und jetzt die alten Anwartschaften an Pensionen bleiben bestehen und da alles, was darüber hinauskommt, wird dann irgendwie in der gesetzlichen Rentenversicherung gemacht. Also technisch ist das möglich. Nur man muss eben sehen, also es läuft ja darauf hinaus, dass die Beamten dann plötzlich einen Teil ihres Gehalts abgeben müssen als Rentenversicherungsbeiträge. Und das wird ja dazu führen, dass halt der Beamtenbund, die Gewerkschaften da also ganz, ganz schnell durchsetzen werden, dass die Löhne entsprechend steigen, sonst haben die einen massiven Verlust da. Ist also dann nicht unbedingt eine kostengünstige Angelegenheit.
Und man darf nicht vergessen, dass die Beamtenpension ja auch über das Grundgesetz im Prinzip durch die Alimentationsvorgaben geschützt sind. Es gibt jede Menge Rechtsprechung, die sagt, was eine Mindestbezahlung für die Beamten im aktiven Dienst ist. Und da hängt aber auch hinten dran die Versorgung, die Pension. Das ist, gehört mit dazu, genau wie eben auch Beihilfe ein Stück weit mit dazu gehört. Dieser ganze,
was ist eigentlich nochmal Beihilfe?
Beihilfe ist im Prinzip die Krankenversicherung für die Beamten, die ergänzt wird durch private Krankenversicherung. Also es sind so auch so zwei Teile. Ein Teil zahlt der Staat über eine direkte Zahlung. Da werden die Kosten der Krankenversicherung, der Kosten der Erkrankung sozusagen erstattet, nicht der Versicherung, sondern und dann auf der anderen Seite sichert man sich noch privat ab. Das gehört alles zusammen. Es ist ein Konglomerat sozusagen, was man nicht so ohne weiteres auflösen kann. Also man kann nicht an einer Stelle eingreifen, wenn, dann muss man alles betrachten. Und wie gesagt, es ist durch Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht gesichert sozusagen, was ein Beamter sozusagen an Besoldung einmal bekommen muss. Das muss auch einen gewissen Abstand zur Grundsicherung haben, damit der Beamte eben auch unabhängig ist, damit er nicht bestechlich ist und seine Aufgaben sozusagen gut erledigen kann, damit er unter keinem finanziellen Druck insofern steht, dass er da Nöte hat.
Trotzdem, um nochmal, wenn es um Gerechtigkeit geht, nochmal ein Beispiel zu nennen, laut statistischem Bundesamt liegt die durchschnittliche Beamtenpension bei 3.240 Euro und im höheren Dienst werden auch zum Beispiel Pensionen gezahlt, da wird hier durchschnittlich angegeben 4.973 Euro und im Vergleich dazu, was wir heute schon mehrmals genannt haben, die Angestellten der gesetzlichen Rentenversicherung durchschnittlich 1.150 Euro.
Aber Sie können das nicht vergleichen, weil da steckt im Grunde so eine Art Betriebsrente bei den Beamten drin und die ist bei den, also deswegen müsste man eigentlich schauen, halt so ein gesetzlich Versicherter, was der noch an zusätzlicher Säule von Altersversorgung dann eben auch noch hat.
Also es gibt ja diese drei Säulen der Altersversorgung. Einmal ist sozusagen, das ist im Prinzip die Rente und dann hat man die Zusatzversorgung, wo der Arbeitgeber auch noch was tut für die Altersvorsorge und dann die private Vorsorge. Und die Beamtenpension umfasst die Säule 1 und 2 und das darf man nicht verkennen. Also das, was wir vorhin haben, vom VBL, von der Zusatzversorgung gesprochen im öffentlichen Dienst, das ist in der Beamtenpension sozusagen schon enthalten.
Wir haben bis jetzt ganz oft über Beamte gesprochen. Kommen wir auch noch mal kurz zur Gruppe der Selbstständigen, die ja in diesem Zusammenhang auch immer genannt wird, wenn es um diese Idee geht. Wenn diese Gruppe, die Selbstständigen, nicht ausreichend vorsorgt, dann ist das oft der Fall, werden sie ein Fall für die Grundsicherung. Sie benötigen staatliche Gelder, um im Alter über die Runden zu kommen. Würden also Selbstständige in besonderem Maße von einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kasse profitieren oder nicht, Frau Lange-Lüdicke?
Ja, das ist sicher einer der ganz großen Punkte, die wir sehen, wenn wir uns die Gruppe der Selbstständigen angucken. Man muss immer so ein bisschen gucken. Es gibt nicht den Selbstständigen. Es gibt auch die Selbstständigen, die einfach über ihre Firma auch gut vorgesorgt haben oder die auch ordentlich private Vorsorge betreiben. Aber wir sehen uns, wenn wir uns die Zahlen angucken, eben schon, dass es auch eine große Gruppe von Selbstständigen oder ehemals Selbstständigen gibt, die dann im Alter eben auf Grundsicherung angewiesen ist. Und da ist natürlich so ein bisschen, wir diskutieren das ja auch viel mit den selbstständigen Verbänden, ist immer die Frage, wer zahlt im Grunde die Beiträge für die Selbstständigen. Ne? Also die sagen häufig, sie können sich das dann auch nicht leisten. Man muss einfach auch wissen, Altersvorsorge ist teuer, sie kostet Geld. Und wenn dann ein Selbstständiger, vielleicht auch noch ein Solo-Selbstständiger, der keine Firma hat, keinen abhängig Beschäftigten noch beschäftigt, dann da steht und sagt, dann kann er aber sein Geschäft im Grunde nicht mehr weitertragen. Und da müssen wir halt auch genau hingucken, was wir mit diesen Menschen dann auch machen. Ne? Wir wollen sie ja auch nicht dazu bringen, dass sie dann ihr Geschäft nicht mehr weiterführen können oder ihren Betrieb.
Aber am Ende ist es doch richtig, dass wenn keine Altersvorsorge da ist, dann der Staat ja einspringt, oder? Kosten tut es auf alle Fälle.
Genau.
Okay, also würden die Selbstständigen profitieren, Herr Professor Hahn?
Also völlig richtig, das kann man nicht über den Kamm scheren, aber auf jeden Fall würde eine wichtige Gruppe, die später von Altersarmut stark bedroht ist, die würde davon profitieren. Ja, und letztendlich würden auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler davon profitieren, weil die letztendlich über die Grundsicherung diese Leute dann versichern oder absichern. Ne? Das heißt, aus Gerechtigkeitsgründen sehe ich das schon als Argument, dass Selbstständige deswegen in die Rentenversicherung auch mit einzahlen sollten. Ne? Also es ist ja auch nicht bei Angestellten, die können sich das ja auch nicht. Es gibt auch genug Angestellte, die eigentlich genug fürs Alter haben und vielleicht keine Beiträge zahlen würden und das lieber privat anlegen. Also das Argument kann man eigentlich auch machen. Das heißt, so ganz einleuchtend finde ich nicht, warum es da keine Verpflichtung für Selbstständige gibt. Ne? Und es gibt ja auch Selbstständige in ihren eigenen Versorgungswagen. Kann man auch diskutieren, ob das von der Verteilungsgerechtigkeit so richtig ist. Ne? Aber da gibt es viele, die abgesichert sind, aber es gibt eben viele, die nicht abgesichert sind. Und deswegen sollte man das machen. Wenn man da auch wieder ins Ausland guckt, was jetzt häufig passiert, ist, dass es so mit sogenannten Opt-out-Systemen eigentlich viele Selbstständige auch in Systeme freundlich reingezwungen wurden. Opt-out bedeutet eben, erstmal ist jeder im System drin, aber dann kann man Antrag stellen, dass man eben keine Alterssicherung braucht oder zahlen will. Ne? Und dann kommt man aus dem System wieder raus. Aber dann ist es häufig so, dass sie nach einem Jahr wieder automatisch integriert werden und dann müssen sie wieder aktiv rausgehen. Das heißt, es hat halt höhere Kosten, aus dem System rauszukommen. Und da hat man in England und Irland eigentlich ganz gute Erfahrungen mit.
Aber sagen wir mal so, der Hinweg ist erstmal abgesichert. Ne? Also man kommt auf alle Fälle erstmal rein und wenn man will, auch wieder raus. Aber wenn man nicht will, kann man drin bleiben. Habe ich das richtig verstanden?
Jetzt habe ich Sie nicht verstanden, Entschuldigung.
Nee, ich habe das, weil Sie gerade dieses Beispiel gefragt haben, für die Selbstständigen, die können ja jetzt nicht einzahlen in die gesetzliche Rentenkasse, ne?
Doch, die könnten einzahlen. Heutzutage können sie das auch machen, ja. Also ich meine, aber das sagen, es gibt keine Verpflichtung in Deutschland.
Keine Verpflichtung, okay. Genau, gut. Ja. Also wenn es eine Verpflichtung gäbe, dann würden auf alle Fälle einige oder viele Selbstständige durchaus auch davon profitieren können. Ja. Sagen wir es mal so.
Und vielleicht ein weiterer Unterschied zu der Diskussion, die wir bei den Beamtinnen und Beamten führen, ist, das wurde ja vorhin richtig gesagt, dass das eigentlich ein rechte Tasche, linke Tasche System ist, weil die ja gerade über die Steuer, die Steuern dazu bezahlen müssen. Ne? Bei den Selbstständigen ist es eben nicht so, weil Selbstständige zum Teil eben noch keine Altersvorsorge machen. Würde es tatsächlich, wenn wir die es verpflichten würden, in die gesetzliche Rentenversicherung einzubezahlen, hätte man hier wirklich erstmal so sogenannte Einführungsgewinne. Ne? Das heißt, die würden jetzt heute anfangen einzuzahlen, aber die Auszahlung würde dann erst in 30 oder 40 Jahren erfolgen. Und da haben wir auch mal Rechnungen dazu gemacht und das könnte tatsächlich dazu führen, dass die Beiträge, also die Sozialversicherungsbeiträge dadurch oder Rentenversicherungsbeiträge dadurch 1 Prozentpunkt geringer ausfallen müssten. Ne? Das heißt, das ist schon finanziell, wäre das auch eine kleine Stabilisierung des Systems. Allerdings natürlich nur über eine Zeit von 30, 40 Jahren. Danach müssen wir es zurückzahlen.
Und Katrin Tominski aus der Dienstags-Direkt-Redaktion ist jetzt bei uns mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. So, was gibt's Neues?
Ja, Andrea Kaiser hat uns aus Radeberg geschrieben und sagt, sie ist selbstständige Berufsbetreuerin und abhängig davon, wann Gerichte und Landesjustizkasse zahlen. Eine Dauervergütung gibt es in Sachsen leider noch nicht, schreibt sie. Und es gibt Monate, in denen sie kaum Geld bekommt, weil Urlaubszeit ist und die Gerichte überlastet sind, also eine Abrechnung nicht stattfindet. Und sie schreibt, wenn ich jetzt daran denke, zukünftig auch noch in die Rente einzahlen zu müssen, werde ich meinen Job aufgeben müssen.
Aber dann muss man sich ja fragen, ob das Modell oder dieses Jobmodell funktioniert, wenn nichts abfällt, um für die Rente vorzusorgen, Herr Ragnitz.
Ja, und ich meine, das Problem ist ja, würde ja nur dann auftauchen, wenn wir immer einen fixen Betrag hätten, den wir zahlen müssten, der quasi irgendwie jeden Monat, egal wie viel Einkünfte ich da generiere, dann anfallen würde, dann würde ich einsehen, dann ist es doof. Ne? Aber wenn man sagt halt, es gibt immer einen Prozentsatz der Einkünfte, so ähnlich wie bei normalen Arbeitnehmern auch, die eben ihre 18,6% hälftig aufgeteilt auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzahlen müssen, dann würde das Modell ja trotzdem funktionieren, wenn sie keine Einkünfte hat. hat sie in dem Monat eben auch keine entsprechenden Beitragszahlungen, natürlich auch keine Rentenansprüche, in dem, wo dann ordentlich Geld dann reinkommt, zahlt sie es dann halt drauf wieder. Also das würde eigentlich schon funktionieren.
Dieses Argument hört man ja oft von Selbstständigen, also dass sie kein Geld haben, um für die Rente vorzusorgen, dann funktioniert das Job oder das Modell eigentlich nicht.
Nee, aber das ist genau das Problem, dass halt viele das sagen, sie können es sich nicht leisten, weil da halt zu wenig irgendwie an Gewinn da irgendwie generiert wird. Ja, aber damit schneiden sie sich ja irgendwie dann ins eigene Fleisch, weil in 30, 40 Jahren, wenn sie in Rente gehen, haben sie dann keine Ansprüche. Und das, glaube ich, dazu braucht man eben diese entweder eine Pflichtversicherung oder eben zumindest eine Versicherungspflicht für die Selbstständigen, wie das hier ja schon mehrfach angesprochen ist.
Mhm. Katrin? Dann können wir feststellen, dass es tatsächlich ein sehr großes Ungerechtigkeitsempfinden gerade im Beruf der Lehrenden gibt. Es hat uns jetzt Ramona Koch aus Altstädt noch geschrieben. Sie findet es einfach nur gerecht, wenn Beamte in die Rentenkasse einzahlen und auch eine normale Rente bekommen. Sie sei angestellte Lehrerin und schreibt, ich leiste genauso viel wie meine verbeamteten Kollegen. Und ich finde es total unfair, dass ich mit wesentlich weniger Rente als meine Kollegen in den Ruhestand gehe.
Ja, dazu kann man vielleicht sagen, Sachsen hat sich recht spät entschieden, Lehrer grundsätzlich zu verbeamten, ihnen dieses Angebot zu unterbreiten. Das ist tatsächlich eine politische Frage, wie man Lehrer betrachtet. Ist das eine hoheitliche Aufgabe? Ist das keine? Das glaube ich, das können wir heute hier nicht klären oder nicht diskutieren. Und eins muss man auch noch wissen, es gibt Altersgrenzen für eine Verbeamtung. Das ist die liegen bei 42 im Regelfall. Das liegt daran, dass der verbeamtete Kollege und Kollegen noch in der Lage sein müssen, in ihrer restlichen Dienstzeit einen gewissen Pensionsanspruch sich selber erarbeiten zu können. Mhm. Also dazu gibt es auch ausführliche Rechtsprechung. Natürlich kann man die Altersgrenze, die kann man bei 40 legen, die kann man auch bei 45 legen. Sachsen hat sich für 42 entschieden. Und das ist natürlich auch sozusagen bei der Systemumstellung ist Quatsch, also bei der Entscheidung zu verbeamten für die Lehrer, da hatte man natürlich dann diese Grenze und das betrifft natürlich, das ist ein Stichtag, wenn man so will, ne? Mhm. Wer dann zu alt war, der hatte keine Chance mehr auf Verbeamtung.
Dann einfach Pech gehabt sozusagen in dem Moment.
Naja, das ist immer Ansichtssache.
Jedenfalls schreibt uns Gabriele Thiele aus Rackwitz noch, die hat nämlich vorhin mitgehört und sie sagt, sie möchte allen Gästen im Studio sagen, die verbeamtet sind. Sie und ihr Mann, sie sind bereits in Rente, wir gehören zu den Jahrgängen 1957 und 1959 und auch wir haben beide einen Schulabschluss, Abitur, studiert und unser ganzes Leben gearbeitet. Leider werden mittlerweile 7 Jahre nicht anerkannt, weil wir uns nach der Wende umorientieren mussten. Und gleichzeitig wird eine Steuer auf die freiwillige Zusatzrente berechnet und auch die jetzige Rente wird versteuert. Sie fragen dann, wie kann das eigentlich sein, dass wir eigentlich noch so viele Steuern bezahlen und wird denn mit diesen Steuern, die wir bezahlen, werden damit nicht auch noch die Pensionen finanziert?
Oh, Frau Langen-Lüdecke.
Oh, genau, wir sind im Moment auf dem Weg quasi zur nachgelagerten Besteuerung. Das heißt, wir befinden uns im Moment in der Phase in der gesetzlichen Rentenversicherung, wo noch nicht komplett die Leistung besteuert wird, weil nämlich Teile der Beiträge noch besteuert werden. Wir sind da in so einem Übergang. Das gab ein Urteil, ich glaube Anfang der 2000er Jahre, weil die Beamten, ich glaube, es waren sogar Beamten, die da geklagt
hatten. Da hat tatsächlich ein Beamter oder eine Beamtin hat geklagt, weil die Beamtenpension wird schon immer voll versteuert.
Genau. Und bei uns ist es jetzt so, wir haben das quasi angeglichen. Ne? Jetzt findet eben, dass man erst am Ende dann auch Steuern zahlt auf die Leistung. Und das sehen Sie auch in der privaten und betrieblichen häufig. Also betriebliche ist nochmal sehr komplex, aber in der privaten, zum Beispiel bei der Riester-Rente, da ist es auch so, dass die Beiträge steuerfrei sind, aber man dann eben die Leistung versteuert. Und dadurch kommt es, dass man im Alter eben auch nochmal Steuern zahlen muss.
Und man muss sagen, das ist ja eigentlich auch gerechter, weil das Steuersystem soll sich ja an der Leistungsfähigkeit, der Steuersatz soll sich an der Leistungsfähigkeit der Leute irgendwie orientieren. Und da ist es günstiger, wenn man halt die Beitragszahlungen in der Erwerbsphase steuerfrei legt und dann eben die Renten irgendwie dann besteuert. führt aber im Übergang dazu, dass das halt, dass man das Gefühl hat, man muss beides versteuern. Ne? Und das genau. ist aber in der Tat nicht so.
Danke für den Moment. Katrin, da ist noch was?
Natürlich, hier gibt es noch ganz viel. Und zwar hat uns Tobias aus Leipzig geschrieben, auf die Meldung vorhin, dass die Beamte einen sehr sicheren Job haben. Und er schreibt, ja, natürlich, die Beamten haben einen sehr sicheren Job und sie zahlen aber auch keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Und man sollte auch generell hier darüber nachdenken, vielleicht einen Ausgleich oder einen Angleich durchzuführen. Mhm. Also wir kommen hier von der Rentenversicherung auch zur Krankenversicherung und zur Arbeitslosenversicherung zur grundsätzlichen Debatte.
Gut, war es das oder hatten wir noch?
Ja, wir haben noch von Christian Schopau eine Meldung und er sagt, ja unbedingt, die Beamten sollen unbedingt mit in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, denn sie sind verantwortlich für unsere Politik und sie stehlen sich hier aus der Verantwortung.
Widersprechen. Wir sind tatsächlich nicht für die Politik verantwortlich. Ganz klar, muss ich zurückweisen.
Okay. Und er ist auch der Meinung, dass Beamte auch Krankenversicherungsbeiträge zahlen sollen, weil sie haben die gleichen Gesundheitsrisiken wie alle anderen Menschen. Und sollten die Beamten mehr wollen, dann über eine Zusatzversicherung.
Eigentlich hatte ich vor, noch mit Ihnen zu besprechen, welche anderen Möglichkeiten es gibt, die Rentenversicherung zukunftsfähig zu machen. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das müssen wir dann sozusagen auf eine andere Sendung verschieben. Da wären dann so Sachen gekommen wie Beiträge erhöhen, Renten Niveau erhöhen, Renteneintrittsalter erhöhen, die FDP will eine Aktienrente. Wie sieht es mit Zuwanderung aus? Welche Rolle spielt das? Und natürlich auch das Thema Bundeszuschuss. Fehlt da noch was, Herr Ragnitz?
Es gibt noch so Ideen, dass man halt beispielsweise dann die Rentenanpassung nicht mehr an den Löhnen orientiert, sondern an eine Inflationsrate. Das wäre noch so ein sehr technisches Detail, aber das könnte man auch noch irgendwie in die Diskussion mit einbringen.
Dinge,
es gibt wahnsinnig viele Vorschläge, aber sie laufen im Prinzip immer auf das Gleiche raus. Nämlich diese Frage, wen belasten wir jetzt mit den Kosten der Alterung? Entweder die Beitragszahler, ob ich das jetzt über Beiträge mache oder über längere Lebensarbeitszeiten, oder belaste ich die Rentner über ein sinkendes Rentenniveau oder von mir aus auch wieder über ein spätes Renteneintrittsalter, kürzt ja dann die Rentenbezugszeit auch ein. Also diese grundsätzliche Frage ist immer die gleiche, nur eben es gibt verschiedene Ansätze, wie man sich dieser Frage nähern kann.
Eins ist auch klar, billiger wird es nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ob das nun so kommt, wie wir das heute detailliert besprochen haben, ob Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen müssen und werden, das werden wir noch sehen. Das wird die Zeit zeigen. Auf alle Fälle danke ich Ihnen heute Abend dafür, dass Sie heute Abend dabei waren. Professor Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der IFO-Niederlassung Dresden. Karin Sivonia, stellvertretende Landesvorsitzende beim Beamtenbund und Tarifunion Sachsen. Ange Lange-Lüdecke, Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung und Professor Peter Hahn, Leiter Abteilung Staat im Deutschen Institut für Wirtschaft aus Berlin, zugeschaltet. Das war Dienstags direkt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihre vielen, vielen Anrufe und E-Mails. Das Interesse war wirklich groß heute Abend. Ich bin Sina Peschke und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Und wenn Sie noch unterwegs sind, dann kommen Sie gut an.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
So, und das war's für heute. Die nächste neue Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes Schönes. Elefant, Tiger und Co. zum Beispiel gibt's auch als Podcast von MDR Sachsen und zwar überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie's gut und bis dahin eine schöne Zeit.
ARD